Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Dominik Strauss-Kahn ist von seinem Posten als Chef des Internationalen Währungsfonds zurückgetreten. Nach 5 Tagen in New Yorker Untersuchungshaft teilte Strauss-Kahn heute mit, er wolle sich ganz auf seine Verteidigung konzentrieren. Den Vorwurf der versuchten Vergewaltigung wies der 62-Jährige erneut zurück. Seine Anwälte wollen sich am Abend ein zweites Mal bemühen, ihn auf Kaution freizubekommen.
Vor diesem Gericht in Manhattan wird die kommende Anhörung von Dominik Strauss-Kahn stattfinden. Das internationale Medieninteresse ist enorm groß. Strauss-Kahn, vor knapp 3 Stunden kam er in das Gebäude, diesmal ohne an Kameras vorbeizumüssen. Seine Stimmung sei gut, sagte sein Rechtsanwalt William Taylor heute Morgen. Er ist ernst, aber er ist eine starke Persönlichkeit und will das durchstehen. Der Internationale Währungsfonds verbreitete seine Erklärung, in der er nach wie vor auf seiner Unschuld besteht. Im gleichen Schreiben erklärt er mit sofortiger Wirkung seinen Rücktritt vom Amt des Chefs des Internationalen Währungsfonds. So trat er bei der letzten Anhörung am Montag vor das Gericht. Heute will der Richter erst in letzter Minute entscheiden, ob auch diesmal Kameras zugelassen werden.
Der zuständige Richter wird in wenigen Minuten darüber zu entscheiden haben, ob Dominik Strauss-Kahn gegen die Kaution von 1 Million Dollar und das Tragen einer elektronischen Fußfessel bis zu einem möglichen Prozess freikommen kann. Die New Yorker, aber auch die internationale Öffentlichkeit, sie schwirren von Gerüchten, was sich wie bei der angeblichen Tat zugetragen haben könnte. Es wird für den Richter darauf ankommen, sich gerade davon nicht beeinflussen zu lassen.
Inzwischen wird international darüber diskutiert, wer Strauss-Kahn auf dem Chefsessel des IWF nachfolgen soll. Wirtschaftlich starke Schwellenländer wie China und Brasilien haben Ansprüche angemeldet. Sie machen damit Front gegen die jahrzehntelange Praxis, den Posten mit einem Europäer zu besetzen.
Vor der IWF-Zentrale in Washington haben sich die Übertragungswagen in Stellung gebracht. Entschieden aber wird in den Mitgliedstaaten ein Machtvakuum, kann sich die Weltfinanzfeuerwehr nicht leisten. Es ist nicht meine Entscheidung, sagt der zweite Mann im Amt, sondern die unserer Mitgliedstaaten im Exekutivrat. Und der beginnt mit den Beratungen noch heute. Rund um den Globus aber bringen sie sich jetzt in Stellung. Auch Bundeskanzlerin Merkel will erst einmal am Gewohnheitsrecht festhalten. Europa soll den Spitzenjob behalten.
Ich glaube, in der augenblicklichen Situation, dass wir auch erhebliche Probleme mit dem Euro haben, dass der IWF hier sehr stark eingebunden ist, spricht doch manches dafür, dass es möglich ist, einen europäischen Kandidaten aufzustellen.
Wie die Motten das Licht umkreisen die Kameras eine mögliche Kandidatin. Frankreichs Finanzministerin Lagarde, in Europa geschätzt, in Washington vernetzt. Sie ließ sich nichts entlocken. Hier an Washingtons feiner Pennsylvania Avenue residiert der mächtige Währungsfonds. 187 Mitgliedsländer zählt er. Wer am meisten einzahlt, hat die meisten Stimmen. Und das sagen allen voran die USA, dann Japan und Deutschland mit 5,8%, gefolgt von Frankreich und Großbritannien. China verfügt über 3,8% der Stimmanteile, Brasilien knapp die Hälfte. Gegen die traditionelle Vorherrschaft der USA und Europas machte Peking offen mobil. Die Außenamtssprecherin formulierte den Anspruch der aufstrebenden Schwellenländer auf den Posten.
Die Amerikaner haben sich offiziell noch nicht festgelegt, aber Beobachter gehen davon aus, dass sie die europäische Lösung unterstützen werden. Für die Schwellenländer könnte es eh noch zu früh sein. Es braucht seine Zeit, sich auf einen gemeinsamen Kandidaten zu einigen.
US-Präsident Obama hat sich in einer Grundsatzrede an die Bevölkerung im Nahen Osten gewandt. Er würdigte die Bedeutung der Demokratiebewegung in der arabischen Welt und Nordafrika und sagte, die Menschen hätten ihre Zukunft in die eigenen Hände genommen. Obama versprach Ägypten einen Milliardenschuldenerlass.
Hillary Clinton als Vorrednerin, schon das zeigte die fast schon historische Bedeutung der Obama-Rede heute. Arabischer Frühling, der Tod der Terrorlegende Bin Laden, all das fordere eine neue Orientierung der US-Außenpolitik. Amerika sei zu lange als eigennütziger Partner von Despoten wahrgenommen worden. Wir haben die historische Chance zu zeigen, dass Amerika die Würde des kleinen Straßenhändlers in Tunesien mehr respektiert als die Macht des Diktators. Entscheidend für die Stabilität dieser neuen Demokratien, so Obama, seien wirtschaftliche Chancen für die jungen Menschen in diesen Ländern. Er kündigte Milliardenhilfen für Ägypten und Tunesien an, einen Schuldenerlass und Kreditbürgschaften der USA sowie internationale Initiativen. Erfolgreiche demokratische Übergänge hängen ab von Wirtschaftswachstum und wachsendem Wohlstand. Zum Friedensprozess im Nahen Osten machte der Präsident kaum konkrete Vorgaben. Er forderte Zugeständnisse von beiden Seiten und richtete dann einen Appell an den morgen in Washington erwarteten israelischen Premier. Es ist wichtig, dass wir die Wahrheit aussprechen. Der Status quo ist unhaltbar. Grundsätze einer neuen Außenpolitik für den Mittleren Osten, aber auch Grundsätze einer neuen Bescheidenheit.
Die Supermacht USA als Friedensstifter, nichts davon, keine Vorgaben, nur Appelle, da fehlt der Einfluss. Die Supermacht als Weltpolizist, vorbei, zu teuer, Libyen bleibt den Europäern. Was bleibt, ist die Supermacht als moralische Instanz mit Ermutigung für neue Demokratien. Doch ob die auch neue Verbündete werden oder sich wie Ägypten Amerikas Feinden annähern, das weiß auch Obama nach seiner Grundsatzrede nicht.
Seit Jahresbeginn haben sich die politischen Verhältnisse in Nordafrika und der arabischen Welt verändert. Begonnen hat der Demokratisierungsprozess Mitte Januar in Tunesien, kurz darauf folgte Ägypten. Doch inzwischen macht sich in der Bevölkerung Ernüchterung und neue Unzufriedenheit breit.
Auf dem Tahrirplatz in Kairo protestieren Demonstranten gegen die ägyptische Militärregierung. Ihre Kritik: immer wieder würden bei Protesten dieser Art Demonstranten verhaftet und von Militärgerichten verurteilt. Dies sei ein Angriff auf die Demokratiebewegung. Die Militärregierung dagegen behauptet, Demokratie sei das gemeinsame Ziel, das allerdings nur durch Stabilität erreicht werden könne. Ein schwieriger Balanceakt.
Ich glaube, die Demokratiebewegung in Ägypten wird mittelfristig Erfolg haben. Aber sie hat ihn noch nicht gehabt. Sie hat bisher einen Präsidenten gestürzt und das neue System ist noch nicht auf dem Weg. Wir haben ein Militär, das die Macht übernommen hat und gleichzeitig die Aufgabe hat, sich selbst aus der Macht heraus zu verhandeln. Und das ist alles unbekanntes Gelände da.
Dass die ehemals Mächtigen den Demokratisierungsprozess aufhalten könnten, ist unwahrscheinlich. Denn der harte Kern der Mubarak-Diktatur muss sich wegen Korruption und Mord vor Gericht verantworten. Die ersten sind schon zu hohen Gefängnisstrafen verurteilt worden. In Tunesien dagegen fürchten viele, dass loyale Gruppen des gestürzten Präsidenten Ali einen Militärputsch planen. Dagegen demonstrieren sie Anfang Mai. In der jüngsten Zeit gehen die Menschen in Tunesien aber vor allem wegen der miserablen ökonomischen Situation auf die Straße. Armut ist eine der Hauptgefahren für die Demokratie.
Stellen Sie sich vor, wenn in 2-3 Jahren die jungen Leute sagen, jetzt haben wir Demokratie, aber wir haben immer noch keine Arbeit, dann wird dies sehr schnell Zulauf für populistische, möglicherweise auch radikale Parteien geben. Deshalb ist es richtig, beiden Ländern, Tunesien, Ägypten, jetzt auch ökonomisch zu helfen.
Darauf hoffen die demokratischen Kräfte, wie zum Beispiel hier bei einer Konferenz in Tunesien. Ohne Unterstützung von außen sei die soziale Ungerechtigkeit nicht zu bekämpfen.
Versicherte der pleite gegangenen City BKK sollen nicht länger von einer Krankenkasse zur nächsten geschickt werden. Nach Drohungen von Bundesgesundheitsminister Bahr wollen die gesetzlichen Kassen jetzt alle Kunden der City BKK aufnehmen. Das ist das Ergebnis eines Krisentreffens der Kassenverbände. Viele der älteren und chronisch kranken Patienten waren bisher von Versicherungen abgewimmelt worden.
Ansturm auf die gesetzlichen Krankenkassen. Rund 170.000 City-BKK-Mitglieder suchen einen neuen Versicherer. Und nur einige, so schien es in den vergangenen Tagen, wollen sie haben. Da wurden Filialen vorübergehend geschlossen, Versicherte abgewimmelt oder abgelehnt. Für das Gesundheitsministerium ein Skandal.
Ich erwarte jetzt konkrete Lösungen von den Krankenkassen, wie dieses Fehlverhalten einzelner Krankenkassen abgestellt wird. Das ist ein großer Imageschaden, den die Krankenkassen sich selbst im Moment zugefügt haben. Diejenigen, die immer von Solidarität sprechen, müssen jetzt auch die Solidarität zeigen.
Um Solidarität ging es dann auch beim Krisengipfel der gesetzlichen Kassen. Denn bei der City BKK sind vor allem Ältere und chronisch Kranke versichert. Ein Kostenfaktor. Manche Kassen fühlten sich übermäßig belastet. Das sei jetzt alles ausgeräumt.
Die Teilnehmer waren sich einig, dass diese Zeiten des zum anderen Schicken tabu vorbei sind. Das ist tabu. Man war sich einig, wer zur Kasse kommt, ist dort willkommen.
Wenn weiter solche Dinge passieren, wie sie bisher passiert sind, werden wir gnadenlos diese Krankenkassen an Pranger stellen.
Die Gesetze sind eindeutig. Niemand darf von einer gesetzlichen Krankenkasse abgelehnt werden. Sollten sich die Kassen nicht daran halten, droht der Gesundheitsminister mit Konsequenzen.
Über die Hygiene in einem Restaurant sollen sich Gäste künftig schon an der Eingangstür informieren können. Geplant ist eine Farbskala, eine sogenannte Hygieneampel, die dort Ergebnisse der letzten Lebensmittelkontrollen anzeigt. Grün für keine oder kleine Mängel, gelb für mittlere und rot für deutliche Beanstandungen. Das haben die Verbraucherschutzminister der Länder in Bremen beschlossen. Die Bundesregierung soll nun einen Gesetzentwurf vorlegen. Im bisher größten europäischen Fußball-Wettskandal ist das Urteil gegen den Hauptangeklagten gesprochen worden. Das Landgericht Bochum entschied, dass Ante Schapina für 5,5 Jahre ins Gefängnis muss. Er hat zusammen mit Komplizen zahlreiche Spiele bis hin zu einem WM-Qualifikationsspiel manipuliert und dafür Spieler und Schiedsrichter bestochen.
Ein geständiger Wettbetrüger. Ante Schapina hat vor dem Bochumer Landgericht zugegeben, mehr als 20 Fußballspiele in ganz Europa manipuliert zu haben. Auch sein Komplize Mario C. hat im Wettgeschäft mitgemischt. Illegal haben sie jeweils knapp 1,8 Millionen Euro Wettgewinn gemacht.
Die Verurteilungen sind mit 5 Jahren und 6 Monaten auch sehr hoch ausgefallen. Das war aber auch unsere Erwartung vor dem Hintergrund, dass eben sehr viel kriminelle Energie von den Beklagten hier an den Tag gelegt worden ist.
Von der WM-Qualifikation bis zum DFB-Pokalspiel wie hier Speldorf gegen Rot-Weiß Oberhausen im August 2009. Schapina kaufte Spieler, damit sie verlieren. Auf all diese Spiele setzt er hohe Summen in Wettbüros in Asien. Aufgeflogen ist das nur zufällig bei Ermittlungen im Rotlichtmilieu. Schapinas Anwalt meint, dass das zeige, dass es seinem Mandanten auch vom Deutschen Fußballbund leicht gemacht wurde.
Der DFB hat ein Wettinformationssystem für sehr viel Geld eingekauft, das nach den Pressekonferenzen, die sie selber gegeben haben, nicht funktioniert.
Der Deutsche Fußballbund wollte sich dazu nicht äußern. Die Ermittlungen in Bochum sind aber noch nicht abgeschlossen. Gegen rund 300 weitere Verdächtige wird noch ermittelt, im größten aufgedeckten Wettbetrug Europas.
Eklat beim Filmfestival in Cannes. Nach Äußerungen über Adolf Hitler und den Nationalsozialismus ist der Regisseur Lars von Trier zur unerwünschten Person erklärt worden, was einem Rauswurf gleichkommt. Der für seine Provokationen bekannte Däne hatte auf einer Pressekonferenz unter anderem wörtlich gesagt: Ich bin ein Nazi. Wenig später hatte er sich dafür entschuldigt. Der Film des 55-jährigen Melancholia bleibt im Wettbewerb. Ein Thema eine Woche lang aus den verschiedensten Blickwinkeln betrachten, das will die ARD-Themenwoche. Im Radio, Fernsehen und in den Online-Angeboten wird diesmal der mobile Mensch beleuchtet. Angefangen von der Erfindung des Automobils vor 125 Jahren bis hin zu Entwicklungen wie dem Mobiltelefon. Heute war die Auftaktveranstaltung.
Mobilitätsrevolution made in Germany, Karl und Bertha Benz und der erste pferdelose Wagen.
Mit seiner Erfindung würde er die Welt verändern.
Der Spielfilm dazu hat am Montag im ersten Premiere, ein Höhepunkt der Themenwoche, neben Talks und Reportagen darüber, wie wir uns künftig fortbewegen werden und wo dann der Treibstoff herkommt.
Wir steigen um auf Elektroautos. Andererseits machen wir uns gerade im Moment Gedanken, woher soll denn Elektrizität kommen? Wir wollen aus dem Atomkraft aussteigen. Also ich finde, das ist ein sehr aktuelles Thema.
Zum Auftakt gab es eine Talkrunde im ARD-Hauptstadtstudio. Höher, schneller, weiter, das ist nicht der einzige Mobilitätstrend, behaupten Experten und beschreiben eine Gegenbewegung.
Der mobile Mensch will zur Ruhe kommen und er setzt sich gerne ins Café, gerne ins Restaurant. Er geht gerne spazieren, er geht gerne joggen. Er will endlich seine Muskeln wieder benutzen. Er will endlich wieder beweglich werden.
Wir sollten uns einfach mehr Zeit nehmen für uns und für die ARD-Teamwoche.
Und durch die führen Ulrike Volkerts, Dieter Mohr und Susanne Holst auch im Programm die große Wissensshow.
Bei uns geht es um Mobilität, vom Gaspedal bis zum Joggingschuh.
Und die Dokumentation Überall und Nirgendwo darüber, wie man im Hochgeschwindigkeitszeitalter lebt und liebt.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 20. Mai.
In der feuchten, warmen Luft entwickeln sich bei uns einzelne, zum Teil unwetterartige Schauer und Gewitter. Es gelten entsprechende Warnungen des Deutschen Wetterdienstes. Nur im Nordwesten Deutschlands ist die Luft kühl und trockener. Heute Nacht ist es teils klar, teils dicht bewölkt. Stellenweise muss mit kräftigen bis unwetterartigen Schauern und Gewittern gerechnet werden, die später aber meist abklingen. Am Tag Sonne und Wolken, zunächst nur einzelne Gewitterschauer, später dann häufiger Gewitter. In der Südosthälfte können sie unwetterartig ausfallen. Abseits der Schauer und Gewitter weht der Wind meist schwach. Heute Nacht 14 Grad unter Wolken, einstellige Werte im Nordwesten sowie an den Alpen. Am Tag 16 Grad an der Nordsee und bis 27 Grad in der Lausitz. Am Samstag scheint im Norden meist die Sonne, im Süden neben Sonne einige Wolken, vor allem am Nachmittag und Abend teilweise kräftige Gewitter. Am Sonntag ziehen Schauer und Gewitter mit Unwetterpotenzial von West nach Ost, am Montag dann viel Sonne.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen und Tom Buro gegen 21.20 Uhr, heute mit einer Kurzausgabe in der Halbzeitpause des Bundesliga-Relegationsspiels.